Dunkelheit und Licht, hellem Tun folgt helles Erleben, habe ich das Thema für heute Abend genannt. Ihr fragt vielleicht, warum? Nun, die Jahreszeit der größten Dunkelheit neigt sich langsam dem Ende zu. Die Tage werden ein bisschen länger und damit ein bisschen heller auch. Und vielleicht kann man sich ein bisschen auf das Frühjahr freuen. Und ich dachte, das ist ein guter Anlass, mal über Dunkelheit und Licht zu sprechen. Zumal beide in unserem Leben ja auch eine relativ große Rolle spielen, wenn man mal genau hinguckt. Und beides spiegelt sich auch in den Belehrungen des Buddha wider. Und das ist für mich auch ein Beispiel dafür, dass man den Dhamma eigentlich sehen kann, wohin man guckt. Man muss nur die richtige Brille aufsetzen, dann sieht man den Dhamma irgendwie in einer Verkleidung oder offensichtlich und kann das auch entsprechend in sein Verständnis und in seine Praxis einbauen. Das ist der Grund, warum das Thema heute das Thema ist. Naturgemäß hat alles seine vielen Seiten und auch das Thema heute hat mehrere Facetten, weil Licht ist zum einen ein physisches Phänomen, das heißt, es ist ein Teil der dinghaften Welt. Zum anderen ist Licht ein psychisches Phänomen auch. Es ist die Möglichkeit einer inneren Erfahrung gegeben. Und last not least ist hell und dunkel auch eine Urmetapher der Menschheit. Damit wird beschrieben der alte Kampf zwischen Böse und Gut. Und es wird die Dualität beschrieben von Wissen und Unwissen. Und genau das spiegelt sich ebenfalls in den Lehrreden wider. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Formel, die man öfter mal liest oder hört, wenn der Buddha gerade eine Belehrung gegeben hat und der Zuhörende so eine Art Summe zieht und sagt, du Buddha, das ist ja wie, wenn man Umgestürztes wieder aufstellt oder wenn man Verdecktes enthüllt oder einem Verirrten den Weg weist. Das ist wie, wenn man ein Licht in die Dunkelheit bringt. Und du hast das getan, indem du auf vielfältige Weise den Dhamma, die Wahrheit, in die Welt gebracht hast, indem du auf vielfältige Weise die Lehre dargestellt hast. Das ist noch ein Grund, dieser Fragestellung etwas näher nachzugehen. Und ich habe eine ganze Reihe von Dingen, wie ihr das gewohnt seid, dazu zusammengestellt. Vieles kennen wir aus anderen Zusammenhängen, aber mir war es wichtig, mal so eine Art Gesamtschau zu bringen. Und ihr werdet sehen, dass die Unterscheidung, die man so treffen kann zwischen physisch und psychisch und symbolisch, nur sehr relativ ist, weil sich alles sehr, sehr nah aneinander bewegt. Der Schwerpunkt des heutigen Abends ist, dass sich Dunkelheit und Licht als ein existenzielles Phänomen, als eine existenzielle Erscheinung darstellen möchte. Und ich habe mich gefragt, womit fängst du denn am besten an? Und ich dachte, du fängst an mit dem Beginn, mit dem Anfang dieses unseren Weltzeitalters. Und es gibt ja eine bekannte Lehrrede, wo der Buddha darüber spricht und in aller Ausführlichkeit diese Entwicklung vom Beginn bis heute darstellt. Damit fange ich an. Es kommt wohl eine Zeit vor, wo sich da hin und wieder im Verlaufe langer Wandlungen diese Welt zusammenballt. Wenn die Welt sich zusammenballt, ballen sich die Wesen zumeist als Leuchtende zusammen. Die sind dann geistförmig, genießen Wonne, kreisen selbst leuchtend im Raum, bestehen in Schönheit. Lange Wandlungen dauern sie durch. Und es kommt eine Zeit vor, wo sich da hin und wieder im Verlaufe langer Wandlungen diese Welt auseinanderballt. Wenn die Welt sich auseinanderballt, gelangen die Wesen zumeist dem Reigen der Leuchtenden entschwunden, hienieden zum Dasein. Sie sind noch geistförmig, genießen Wonne, kreisen selbstleuchtend im Raum, bestehen in Schönheit, lange Wandlungen dauern sie durch. So, da entwickelt der Buddha in diesen wenigen Sätzen ein gewaltiges Panorama vor uns. Er spricht von dem Ende des vergangenen Weltzeitalters und von dem Anfang dieses Weltzeitalters. Und er sagt, wenn ein kosmischer Zyklus zu Ende geht, einigt sich sozusagen die Welt, sie besteht mehr oder weniger in Einheit, und danach verkompliziert sie sich wieder, geht wieder in die Dualität, in die Vielheit hinein, in die Vielfalt hinein. Und genauso ist es mit den Wesen, die jeweils zu diesen Zeiten leben. Die verändern sich sozusagen im selben Rhythmus. Sie wandeln sich von der inneren Einheit zu einer Lebenssituation des Kompliziertseins. Und der Wesenszustand, denken wir an unser Thema, der Wesenszustand dieser Wesen am Ende und am Anfang des Zyklus ist, was in Pali Abhasara genannt wird. Sie werden, diese Wesen werden die Leuchtenden genannt. Und das sagt etwas aus über die Art und Weise, wie man sich diese Wesen vorzustellen hat. Denn sie sind Wesen, die eine ganz, ganz feine Körperlichkeit haben. Wir haben das vorhin gehört. Diese Körperlichkeit ist im Grunde nichts anderes als Leuchten, als Licht, als Strahlen, als Glanz. Das sind brahmische Wesen, die geisthaft bestehen, die vorstellungshaft bestehen und nicht, wie wir das gewohnt sind, in einer grob physischen Existenz vorzufinden sind. Sie sind Sayampabha, selbst leuchtend, das heißt, ihre Wesensart ist, dass sie aus innen heraus Licht sind. Man kann sagen, sie sind Lichtwesen, sie leben in einer Lichtwelt. Jetzt kommt es aber, nein, ich füge noch hinzu, und diese Lichtwelt ist voll von Glück sozusagen durchdrungen. Das ist zugleich eine Welt der Wonne, wie hier im Text gesagt worden ist. Und jetzt kommt dieses Aber, weil bekanntlich nichts bleibt, ein Ende hat immer wieder einen neuen Anfang, ein Zyklus geht zu Ende, ein neuer beginnt, und damit beginnt zugleich auch der Abstieg dieser Wesen. Weil, obwohl selbst leuchtend in ihnen noch lange verborgen geblieben sinnliche Tendenzen vorhanden sind, das heißt Interesse an Äußerem, Interesse an materiellen Dingen, auch wenn das nur am Anfang sehr feinmaterielle Dinge sind. So, und das tritt sozusagen hervor. Es folgt erneut eine Hinwendung dieser Wesen zur äußeren Welt, während sie vorher in sich selbst genügsam für sich alleine glücklich und zufrieden waren, reicht ihnen das nicht mehr aus. Sie wenden sich einer äußeren Welt zu. Und damit verlieren sie ihren inneren Status. Sie sind nicht länger Samadhi-Wesen. Sie sind nicht länger Wesen, die aus ihrem Gemüt heraus leuchten, sondern sie verlieren ihre Leuchtkraft. Das heißt, die Körperlichkeit vergröbert sich wieder. Und das wird als Mangel empfunden. Aber dem entspricht nun eine Veränderung in der äußeren Welt wieder. Ich zitiere den Buddha nochmal. Als der ihnen selbst eigene Glanz verschwunden war, ist Mond und Sonne zum Vorschein gekommen. Als Mond und Sonne zum Vorschein gekommen waren, sind Sterne und Planeten aufgegangen. Als Sterne und Planeten aufgegangen waren, ist Tag und Nacht erschienen. Hier mache ich mal einen Punkt, weil ich darauf aufmerksam machen will, dass hier der Buddha indirekt einen Hinweis gibt, den er immer und immer und immer wieder gibt in unterschiedlichen Formen. Dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen dem eigenen Wirken, dem eigenen Tun und Lassen und dem, was man erlebt. Sprich, Karma und die Früchte des Karma. Und konkret auf unsere Situation bedeutet das, dass auch die Phänomene Dunkelheit und Licht nicht einfach physische Ereignisse sind, sondern auch diese Ereignisse, Dunkelheit und Licht, sind Früchte von Wirken. Und wir sehen das an den Wesen, von denen ich eben gesprochen habe. Wenn Wesen ein reines Herz haben, wenn sie reine Wesen sind, dann erscheinen sie selbst und ihre Umwelt ebenfalls rein, sprich als Licht, lichthaft, glanzhaft. Wenn sie diese Reinheit verlieren, wenn das Citta vergröbert wird, wenn sich das Gemüt also verdunkelt, muss sich notgedrungen auch das äußere Erleben entsprechend verdunkeln. Also das ist immer die Wechselbeziehung zwischen Tun und Erleben. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn die Wesen merken, dass sie selbst ihr Leuchten verlieren, verlieren sie etwas. Sie spüren einen Mangel. Und was man in sich nicht findet, sucht man außen. Und das haben wir eben gehört. Die Aufmerksamkeit geht jetzt in die sogenannte Welt hinaus. Und was nehmen die Wesen wahr? Licht, Sonne. Äußere Objekte werden auf einmal interessant. Man guckt sich die Sonne an, ah, da ist es aber was Schönes. Oder die Sterne, Mond etc. Auch das eine Form von Karma. Was ich eben formuliert habe, hat der Buddha sozusagen in eine eher mythologische Kleidung oder Einkleidung gebracht. Und an anderer Stelle bringt er das mehr sachlich auf derselben Schiene, aber er bringt es in einer anderen Ausdrucksform, indem er es mehr analytisch-psychologisch formuliert. Da sagt er Folgendes. Leuchtend ist dieses Herz, doch es wird von hinzukommenden Trübungen getrübt. Leuchtend ist dieses Herz und es kann von hinzukommenden Trübungen befreit werden. Es heißt, Citta, und das habe ich indirekt angedeutet, ist das Herz ist nichts anderes als etwas Wandelbares, Formbares, ist nicht irgendwie in Stein gemeißelt, ewig gleich bleiben, sondern an sich am Anfang der Existenzperiode ist es hell, wird aber eingetrübt. Das können feinste Schleier sein, aber das können auch grobe Verfinsterungen sein. Und was der Buddha meint, ist relativ klar. In einer Formel sagt er, das sind Gierhass und Verblendung. Das sind die Grundgifte, die Grundverdunklungen der Psyche. Oder wenn uns das zu allgemein erscheint, dann gibt uns der Buddha auch eine ganze Menge Dinge, wo wir das eher an uns auch erkennen. Denn wer von uns ist schon gierig, wer hasst schon und wer ist schon verblendet? Ich kenne keinen, ja. Aber was der Buddha Upakilesa nennt, ja, diese Trübungen, lesen sich konkretisiert für uns Menschen so, wir haben früher schon mal drüber gesprochen, Habsucht, Übelwollen, Zorn, Rachsucht, Anerkennungsbedürfnis, Herrschsucht, Neid, Geiz, Heuchelei, Heimlichkeit, Starrsinn, Rechthaberei, Eingebildetsein, Überheblichkeit, Rausch, Leichtsinn. Vielleicht erkennt sich der eine oder andere an einem Punkt vielleicht andeutungsweise wieder. Aber hier ist genannt, damit wir das nochmal uns ganz klar machen, hier ist genannt, warum es draußen hell ist oder draußen dunkel ist. Wenn diese Kräfte in uns virulent sind, ist es draußen dunkel. Wenn diese Kräfte weg sind, ist es draußen hell. Um das mal auf eine ganz einfache Formel zu bringen. Das war sehr allgemein, was ich gesagt habe. Und manchmal sagt der Buddha ja die große Linie und manchmal nimmt er die Lupe und geht ins Detail. Und ich will jetzt nicht die Lupe nehmen, aber doch mal ein bisschen ins Detail gehen. Denn was ich angesprochen habe als die großen Zyklen der Weltentstehung und Vergehen, das manifestiert sich ja in einzelnen Lebensbereichen konkreter. Menschlicher Lebensbereich ist eine Konkretisierung davon. tierisches Leben ist eine Konkretisierung oder das Leben der Devas ist eine Konkretisierung dessen, was ich vorhin allgemein gesagt habe. Und ich will das ein bisschen jetzt mal aufschlüsseln in die einzelnen Lebensbereiche, wie sich das da mit den Wesen verhält und insbesondere, wie es sich da mit den, Anführungsstrichen, karmisch bedingten Lichtverhältnissen verhält. Und wir werden sehen, dass es da eine große Bandbreite gibt von wirklich Helligkeit und Strahlen bis zu dem anderen Extrem von absoluter tiefer Finsternis. Ich fange mal bei dem Positiven an, bei den Deva-Bereichen, die ich die Bereiche des Lichts nennen möchte. Von den brahmischen Wesen habe ich anfangs schon mal gesprochen. Das sind sozusagen die Top-Vertreter der Lichtwelt. Aber ich mache mal einen Sprung nach unten zu den sogenannten Tavatinsa-Gottheiten, den berühmten Göttern der 33, die dem Sinnesbereich angehören und da relativ weit unten sind, die aber im Kanon, also in den Lehrreden, am intensivsten besprochen werden. Und wenn man den alten Inder nach seinen Vorstellungen über die Götter befragt hätte, dann hätte der die beschrieben, weil das sozusagen der Standardbegriff ist, was ein Deva ist. In Klammern, so ähnlich wie die Göttervorstellungen in Europa durch die alten Griechen und die Römer geprägt worden sind. Also Olymp und die olympischen Götter, das entspricht so in etwa dem, was wir da in indischen Verhältnissen haben. So, da will ich auch mal eine Leseprobe euch geben. Da ist den Sakko der Götterkönig, umgeben von der Schar der 33, aus dem Reiche der 33 verschwunden und im Lande Magadha östlich von Rajagahang auf dem Berge der Aussicht zu stehen gekommen. Um diese Zeit war denn auf dem Berge der Aussicht ein ungemein heller Abglanz entstanden. Und da haben sich denn ringsumher in den Ortschaften die Leute gesagt, wie Feuer leuchtet ja heute der Berg der Aussicht. Wie glühend funkelt ja heute der Berg der Aussicht. Wie flammensprüht es ja heute vom Berge der Aussicht. Was mag das wohl für ein übermächtiges Leuchten sein? Also da haben wir wieder das Licht, ja. Und der Hintergrund ist, wie hier geschildert, einer der ab und zu mal vorkommenden Besuche der Götter unter den Menschen. Und ich sagte schon, das ist in der Regel verbunden mit intensiver Lichterscheinung, die weithin sichtbar ist und die Menschen irgendwie verwirrt, weil das nur ein Phänomen ist, das so außergewöhnlich ist, dass man damit nichts anfangen kann, normalerweise, wenn man davon nichts gehört hat oder keine Erfahrung gemacht hat. Mit anderen Worten, was für diese Devas der 33 Normalität ist, dass sie Lichterscheinungen sind, ist für Menschen, die relativ im Dunkeln leben, schon etwas, was sie verblüfft und durcheinander bringt. Und da will ich sozusagen in Klammern ein Wort sagen zu der Bezeichnung Deva. Wer ein bisschen sich für Pali interessiert, das Wort Deva für Götter leitet sich ab von Dipati. Was heißt leuchten und strahlen? Ja? Mit anderen Worten, schon dieser Ausdruck gibt etwas wieder, was in vielen Völkern eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass Gottheiten als Lichtwesen beschrieben werden und verstanden werden. Ich habe eine andere Episode noch rausgesucht, einfach um es ein bisschen plastisch zu machen und auch was zum Lächeln zu haben. Es ist eine Episode um den ehrwürdigen Anuruddha. Der ist mal auch einer Gruppe von Gottheiten begegnet. Das sind die anmutigen Gottheiten, werden sie genannt. Und die wollen diesem ehrwürdigen Mönch ein bisschen was zeigen. Sie wollen sich selbst zeigen und wollen auch ein bisschen angeben. Und sie erscheinen vor Anuruddha. Ja, und die stellen sich auch gleich vor und sagen, Wir, die anmutigen Göttheiten, ehrwürdiger Anuruddha, besitzen Herrschaft und Gewalt über drei Dinge. Welche Farbe wir auch anzunehmen wünschen, diese Farbe erlangen wir auf der Stelle. Welche Stimme und welche Freude wir auch anzunehmen wünschen, diese Stimme und Freude erlangen wir auf der Stelle. Da dachte der ehrwürdige Anuruddha, ach, mögen doch diese Gottheiten alle blau werden, von blauer Farbe, von blauen Gewändern und blauem Schmuck. Und jene Gottheiten, die Gedanken des ehrwürdigen Anuruddha erkennen, wurden alle blau, von blauer Farbe, mit blauen Gewändern und blauem Schmuck. Klammer, Verspieltheit ist auch ein Wesenszug dieser Götter, nicht nur, dass sie strahlen, sondern sind ein bisschen unernst, ja. Und die denken, na ja, komm, wir zeigen uns mal und machen so eine Art Lichtshow vor Anuruddha. Der wird staunen. Ja. Der Hintergrund ist natürlich der, dass die Körperlichkeit dieser Wesen eine ganz andere ist. Wenn eine Lichtkörperlichkeit vorhanden ist, kannst du mit Licht anders jonglieren und anders manipulieren, als wir das mit unserem groben Körper tun. Wenn wir eine andere Farbe annehmen wollen, müssen wir uns maskieren oder schminken oder sonst was. Das können die sozusagen per Geisteskraft. Aber um es kurz zu machen, Anuruddha guckt da zweimal hin, hat aber an diesem himmlischen Blödsinn kein Interesse und guckt weg dann und sagt, lass gut sein. Und das merken die Devas auch und sagen, interessiert sich nicht, komm, wir gehen. Findet keinen Anklang hier. Aber es nur mal, um zu zeigen, ja, wie Licht und Körperlichkeit und ethisches Niveau und Entwicklungsniveau der Psyche eng miteinander verflochten sind. Ich habe schon gesagt, dass die übermenschlichen Lichterscheinungen, wenn man sie denn erfährt, zumindest beeindruckend sind. Sie sind oft auch verwirrend, erschreckend, sie verunsichern, weil man das nicht einsortieren kann und vor allen Dingen auch gar nicht beherrschen kann. Und ich habe das eben geschildert am Verhältnis der Tavatimsa-Götter zu den Menschen. Aber dasselbe gibt es merkwürdigerweise auch oder nicht merkwürdigerweise auch zwischen den Brahmas, von denen ich anfangs sprach, und den Göttern der 33. Und wir finden ja Beispiele, wo ein großer Brahma bei den 33 Göttern erscheint, um da Belehrungen zu geben. Da wird immer gesagt, am Anfang erscheint da irgendein Licht, selbst überstrahlend der Götter göttliche Pracht. Und dann erscheint Brahma, aber um Brahma, um als Brahma sich den Göttern der 33 zu zeigen, um denen sich deutlich zu machen, müssen die sich vergröbern sozusagen. Sie müssen aus ihrer noch höheren Lichtform der Existenz sich herabtunen, sozusagen eine andere Frequenz einlegen, um sich den Göttern der 33 zu manifestieren. Also ihr seht, dass die Gesetzmäßigkeiten der Existenz eben auf allen Ebenen funktionieren. Und in derselben Lehrrede, um das auch kurz zu erwähnen, ist noch eine Episode berichtet aus dem Vorleben oder aus einem Vorleben des Buddha, wo er als Brahmane Jotapali aktiv war. So, und der hatte sich mal vorgenommen, als muss ich vorstellen, als Anhänger der brahmischen Religion, hatte er sich mal vorgenommen, ich will unbedingt Brahma selbst mal begegnen. Und wie macht man das? Naja, man muss innerlich Brahma gleich werden. Das heißt, er hat meditiert und meditiert und Metta meditiert und Karuna meditiert. Und irgendwie hat es nicht so recht funktioniert. Aber eines Tages, ja, war sozusagen eine innere Annäherung tatsächlich an diesen brahmischen Bereich vollzogen und Brahma sagt, okay, vor dem Jungen werde ich mir erscheinen. Und jetzt passiert dasselbe wie vorher bei den Dorfbewohnern in Rajagaha. Ich lese nur den einen Satz vor. Als der Brahma vor dem Govindo oder Jotapalo erscheint. Da heißt es, da ist dem großen Govindo plötzlich die Angst überkommen. Er wurde bestürzt. Seine Haare sträubten sich, als er die nie zuvor erblickte Gestalt sah. Und das haben wir öfter mal in Berichten, wenn jemand eine Gotteserfahrung macht oder eine transzendente Erfahrung macht, dass da nicht unbedingt dolle Freude aufkommt, sondern einfach Entsetzen, weil man merkt, dass man gar nicht auf der Schwingungsebene ist, wie diese Begegnung, die jetzt vor mir ist, dass das gar nicht kompatibel ist zur Wahrnehmungsfähigkeit und auch zur inneren Verfassung, in der wir uns gerade bewegen. So, das war jetzt mal vom menschlichen Erleben weit weg, aber um zu zeigen, auch das sind existenzielle Phänomene, von denen der Buddha sagt, die sind so real wie unsere menschlichen Verhältnisse. Und jetzt gehe ich ins genaue Gegenteil, eben weil wir ganz oben, jetzt gehen wir ganz nach unten in den Bereich, der in unserer Kultur die Hölle genannt wird. Ich sage gern die Daseinsabgründe, weil das auch ein bisschen plastisch macht, wo man sich sozusagen gedanklich geografisch befindet. Und da wird das genaue Gegenteil berichtet. Da wird gesagt, da ist von Licht nun gar nichts zu merken. Dort herrscht tiefste Finsternis. Und im Kanon wird an verschiedenen Stellen diese Art von Erlebensform angedeutet und da heißt es immer, es gibt sogenannte Zwischenwelten, düstere, ordnungslose, finstere, finster umnachtete, wo selbst diese Sonne und dieser Mond, die so mächtigen, so gewaltigen, mit ihrem Glanz nicht hinreichen. Also in der Kosmologie des Buddha oder in der buddhistischen Kosmologie, so muss ich sagen, werden diese Bereiche Lokantarika genannt, wo kein natürliches Licht hinkommt, wo die Wesen auch nicht sehen können, ihre Sehfähigkeit ist gar nicht ausgebildet, aber es erscheinen auch Wesen dort, immerhin. Und diese extreme, diese extreme Leidensform des Nichtsehens, der völligen Lichtlosigkeit, ist natürlich auch eine karmische Frucht. Das ist ja auch kein zufälliges Ereignis. Sondern es wird gesagt, dass diese Art von Erfahrung zurückzuführen ist auch auf eine extreme charakterliche Perversion dieser Wesen oder sagen wir extremes Fehlverhalten dieser Wesen. Und es wird genannt, die schwersten Vergehen, die man sich gegenüber insbesondere Vater und Mutter vorstellen kann, also es geht da um Töten, Gewalt in extremen Formen oder auch gegenüber besonders ehrwürdigen und reinen Wesen. Und bezogen auf das Thema Helligkeit und Dunkelheit, das ist ja unser Augenmerk, wird da gesagt, dass hier insbesondere extrem falsche Sichtweisen, also das in Wahnvorstellungen befangen sein, dazu führt, dass diese äußere Lichtmangelerscheinungen da sind. Und das kann man sich symbolisch, realistisch durchaus vorstellen, dass da, wo die tiefste geistige Umnachtung ist, wo tiefste geistige Dunkelheit herrscht, dass dann auch im sogenannten Außen nichts anderes sein kann als eben fehlendes Licht, Lichtmangel. Das ist aber nur der eine Teil dessen, was sozusagen höllische Existenz ausmacht. Der andere Teil hat sehr wohl auch mit Licht zu tun, also mit dem Feuerelement. Und das ist ja etwas, was ich in der sogenannten Hölle auch übermäßig deutlich manifestiert. Höllisches Erleben kann man ja definieren als das genaue Gegenteil von dem, was man möchte. Also wer in der Hölle sich befindet, erlebt immer exakt kontra zu dem, was er gerne hätte. Und das bezieht sich auch auf das Licht, wo bei uns Licht wärmt oder auch die Dinge erleuchtet, sichtbar macht. Verkehrt sich das in dieser Leidenswelt in eine Quelle von absoluter Qual, weil die Dinge, die dort sichtbar sind oder einfach in der Umgebung sich zeigen, die brennen alle, die lodern alle, das Feuer verkehrt sich sozusagen in eine sengende Gewalt gegen diese Personen. Also das Licht hat eine verzehrende Qualität, es hat eine qualvolle Qualität, und das, was man als karmische Altlast da mitbringt in solche Lebensbereiche, das manifestiert sich nicht zuletzt in dem, was in allen Mythologien als die Folterknechte und die Höllenquäler und so weiter beschrieben wird. Auch da eine kurze Leseprobe, weil viele Buddhisten denken, ja, die Hölle oder diese Vorstellung gibt es nur im Christentum, da haben wir nichts mit zu tun. Also das ist ein Irrtum. Da lassen ihn denn die höllischen Wächter an einen Wagen schirren und treiben ihn über eine feurige, flammende, flackernde Fläche hinüber und herüber. Da lassen sie ihn denn, die höllischen Wächter, einen hohen, glühenden, feurigen, flammenden, flackernden Felsen emporklimmen und herabklimmen. So hat er da schmerzliche, brennende, stechende Gefühle zu empfinden, und nicht eher kann er sterben, als sein böses Werk erschöpft ist. Die letzte Formulierung zeigt wieder und immer wieder auf den Aspekt Karma. Was da erlebt wird, ist die Frucht von vergangenem Tun. Und hier ist eben Feuer, Glut, die sichtbare Manifestation von dem, ja, glühenden Hass, von dem glühenden, senkten Wüten, das diese Wesen lange Zeit oder sehr intensiv gepflegt haben. Und noch eins drauf, weil es bei allem ja auch Extremformen gibt, und ganz Extremformen gibt es das auch in diesem Bereich, so wie die Brahmas das Extreme zum Guten hin sind, sind die Wesen der Erzhölle sozusagen die, die am anderen Ende der Skala zu finden sind. So, da lassen ihn denn die höllischen Wächter Fuß oben, Kopf unten anpacken und in einen siedenden, feurigen, flammenden, flackernden Schmelzofen werfen, wo er bis zu schaumigem Gichte aufgekocht wird. Also schlimmer geht's jetzt nicht mehr. Das ist wirklich das Ende der Fahnenstange zum Negativen hin. Ist der Tiefpunkt von Qual, so wie es auch bei den Wesen einfach extreme Charaktere gibt. Das muss man einfach sehen. Und das Besondere hier, das ist diese Feinheit dieser Erlebensform. Da hat man nicht eine körperliche Gestalt und wird nun in dieser Gestalt gequält, also gestochen und gepiekst und kriegt was abgehackt oder wie auch immer, sondern da ist diese Glut, dieses Feuerelement so intensiv, dass die Wesen gleichsam verdampfen, zu nichts verdampfen, um im selben Moment wieder in der alten Erscheinung wieder zu erscheinen. Schwer zu vorzustellen, aber das gibt mir die Gelegenheit, da nochmal darauf hinzuweisen, was man sich nicht oft genug und nicht klar genug machen kann: wir haben es hier nicht mit einer physischen Realität zu tun. Ja, wir haben es nicht mit Räumen zu tun, die man irgendwie örtlich ausmachen kann, sondern wir haben es hier mit psychischen Realitäten zu tun, also mit Erlebensformen. Und ich sage euch, und ihr wisst es selbst, was man alles erleben kann, ist geradezu unausdenkbar und unbeschreibbar. Und hier werden aber die Gründe genannt, ja, wo extreme psychische Kräfte herrschen, und hier sind es ja extreme Kräfte der Aggression, des Zorns, des Tötenwollens und so weiter, dann erscheinen auch im Erleben dieser Wesen extreme Formen. Das immer bitte im Hintergrund behalten. Wir kommen noch nicht zu den Menschen, das sind wir noch nicht, ja, aber wir kommen noch dazu, ich verspreche es euch. Sondern wir machen noch einen kurzen Stopp bei den sogenannten Petas. Sprachlich, und ich bin ja immer dafür, dass man sich auch Sprache anguckt, Peta heißt in Pali Paita, das heißt weggegangen. Es sind also die Wesen, die von uns weggegangen sind, sprich die Gestorbenen, die Altvorderen, die Ahnen. Und sie sind weggegangen und das heißt, sie leben jetzt in einem für uns nicht zugänglichen oder nicht erkennbaren existenziellen Bereich. Und auch hier gibt es eine ganze Bandbreite von Lebensformen, von fast himmelnahen zu fast höllennahen, so wie es auch bei uns Menschen ja Existenzformen gibt, die fast an himmlisches Glück reichen und andere, die fast an schlimmste Qual reichen. So ist es auch. Aber dort gibt es eine Sonderform von Peters im engeren Sinn, deren Erleben in etwa dem entspricht, wie manche oder vielleicht sogar viele ältere Menschen empfinden, wenn sie ein gewisses Lebensstadium erreicht haben, wenn sie innerlich trostlos sind, wenn sie verbittert sind, wenn sie keine Zukunftsaussicht haben, wenn sie auf eine gewisse Starre hineinkommen, eine innere Leerheit und eine innere Ödigkeit. Und das ist genau die psychische Konstellation der Peters, die im Grunde Mangelwesen sind. Sie haben alle ihre Bedürfnisse oder viele ihrer Bedürfnisse von früher noch, aber es gibt keine Möglichkeit mehr, die zu befriedigen. Das kann man in jedem Altenheim sehen, wie das ist. Da tut sich von außen nichts mehr. Da ist es öde und leer. Und diese psychische Konstellation muss man sich jetzt vorstellen als die Grundkonstellation dieser Wesen der Peters, die einfach ein Leben haben, wo sich nichts mehr tut. Man will was erleben, aber man tut's nicht. Das Äußere, das Farbige des Lebens ist weg. Der Glanz des Lebens, das Lichthafte des Lebens ist weg. Es bleibt so was wie eine öde Leere übrig. Und da wird gesagt, der Grund, die Ursache dafür, auch wieder ein karmischer Grund, ist die Charakterschwäche, die diese Menschen im Leben erworben haben und im Alter wahrscheinlich dann noch verstärkt haben. Und das ist eben eine innere Situation einer Psyche, die einfach öde und leer ist, wo keine hellen Seiten mehr sind, wo man auch auf andere nicht zugeht, anderen das Leben auch nicht heller macht. Ja? Das typische Beispiel ist, dass es behalten wollen. Geiz ist ein typisches Beispiel für diese psychische Konstellation. Geiz heißt ja nichts hergeben wollen, alles festhalten wollen. Ja, und wie manifestiert sich das? Die Welt gibt auch nichts her. Die Welt behält ihr Licht für sich. Wo ich nichts gebe, kann ich ja nichts bekommen. So. Das ist die Grundkonstellation, die für die Peters gilt. Und wenn man mal überlegt, ist ja immer mal ganz gut, das sind ja jetzt indische, in Anführungsstriche, Vorstellungen, wo gibt's denn Parallelen oder Ähnlichkeiten in unserer Kultur? Das macht es uns oft einfacher, das nachzuvollziehen. Gibt es drei, die mir eingefallen sind. Das eine ist, wie so oft, das alte Griechenland, die Mythologie des alten Griechen sozusagen, wo vom Hades gesprochen wird, nicht? Für diese für diese Generation oder für diese Kultur war der Hades der Ort, wo die Verstorbenen wieder erschienen sind, der Ort der Schatten, das Reich der Schatten. Ja, was ist ein Reich der Schatten? Es fehlt Licht, es ist keine Farbe, es ist irgendwie öde. Gucken wir nach Europa, mehr so in unserer Gegend, zu den Germanen hin, denen wir irgendwie zugehören. Die Germanen reden von Niflheim. Das ist das Nebelheim. Also die Toten sind im Nebelheim. Und da haben wir das sozusagen bildhaft vor uns. Nebel heißt nicht ganz dunkel. Nebel heißt aber auch nicht hell, dass man was sieht. Es ist nicht ganz unklar. Es ist aber auch nicht wirklich so, dass man irgendwie da einigermaßen etwas von Helligkeit mitkriegt. Also haben wir das hier auch. Und last not least, im Katholizismus kannte und kennt man, zumindest kannte man früher die armen Seelen. Die armen Seelen, das sind die, die gestorben sind, denen es schlecht geht, für die man was tun muss. Und merkwürdigerweise oder eben nicht, ist der Gedenktag für die armen Seele wie die anderen toten Gedenktage auch im November. Das hat doch seinen Sinn. Ja, diese armen Seelen leben wie im November. Kalt, schmuddelig, diesig, irgendwie unschön. Ja, also auch das beschreibt der Buddha als Möglichkeit. Nächster Punkt. Jetzt sind wir endlich da, wo wir sind. Was ich vorhin beschrieben habe, haben wir alles schon gehabt. Könnte sein, dass man sich irgendwann daran erinnert. Kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, ja, jetzt wird's menschlich. Wie sieht's da aus? Das werde ich naturgemäß etwas ausführlicher behandeln, weil das der Sektor ist, wo wir eher zu Hause sind. Aber ihr werdet euch wundern, auch da gibt's seltsame Phänomene, die man sich angucken muss, die man vielleicht auch mit einem ungläubigen Kopfschütteln bedenkt. Zunächst mal generell gilt, Menschsein ist ja eine Position der Mitte. Position der Mitte, darüber haben wir vor nicht allzu langer Zeit gesprochen, heißt ja, dass hier einige oder viele Extreme nicht auftauchen. Davon war eben die Rede. Und von dem, was an Vielfalt noch da ist, und es ist noch viel Vielfalt da, das entweder gemischt oder im Wechsel stattfindet. Das ist der eine Punkt, den man sich merken muss. Der andere Punkt ist, dass die sechsfache Sinnestätigkeit und Fähigkeit das Zentrum unseres Erlebens ausmacht. Und der wichtigste der äußeren Sinne ist der Sehsinn. Und für den Sehsinn braucht man was? Ein geeignetes Medium. Das ist das Licht. Wo zu wenig Licht ist, können wir nicht sehen. Wo zu viel Licht ist, können wir auch nicht sehen, weil wir geblendet sind. Das heißt, für uns steht so eine Art, soll ich sagen, begrenzter Bereich zur Verfügung, der uns überhaupt die Dinge, die sogenannte Welt, sehen lässt. Und dieser Bereich ist wirklich sehr begrenzt. Wenn man das mit anderen Lebewesen, die uns zugänglich sind, vergleicht, dann wird man das schnell merken. Also wenn eine Biene beispielsweise durch unseren Garten fliegt, dann wird die ganz andere Dinge sehen, die Blumen auch ganz anders sehen als wir. Und es gibt Menschen, die so eine feinere Entwicklung genommen haben, dass die auch andere Frequenzen wahrnehmen und etwa Devas wahrnehmen, also jenseitige Wesen wahrnehmen oder die Aura von anderen Menschen wahrnehmen, die dem Otto-Normalverbraucher einfach nicht zugänglich ist. Das ist die Grundkonstellation, in der wir zu Hause sind. Und das manifestiert sich auf verschiedene Arten und Weise, die, bin ich wieder beim selben Punkt, abhängig ist von unserem, vom menschlichen, karmischen Bedingungszusammenhang. Und da Menschen ein gemischtes Erleben haben, beziehungsweise gemischte karmische Konstellationen mitbringen, ist auch ihr Erleben entsprechend gemischt oder abwechslungsvoll. Gucken wir die äußere Umwelt an. Da haben wir das merkwürdige Phänomen, dass es Tage gibt und Nacht. Es gibt Zeiten, es ist hell und es gibt Zeiten, es ist dunkel. Und es gibt Regionen der Welt, da ist es heller. Gehen wir an den Äquator zum Beispiel und gehen wir an die Pole, da ist es lange, lange Zeit auch dunkel. Was ganz wichtig ist, und das habe ich in den ersten Sätzen schon erwähnt, ist die Sonne, die für uns die entscheidende Lichtquelle überhaupt ist und die weitgehenden Einfluss auf unser Leben hat, ja, auf den Lebensrhythmus, auf unser inneres Befinden, auf unsere Ernährung. Wenn die Sonne nicht da wäre, hätten wir nichts zu essen. Und was meist übersehen wird, Die Sonne ist sogar eine unmittelbare Nahrungsquelle. Ich sage eine unmittelbare Nahrungsquelle, weil Licht und Wärme etwas ist, was wir unmittelbar als Nahrung aufnehmen. Das heißt, unsere Existenz ist von dem Vorhandensein dieses Lichts abhängig. Wäre das nicht da, wären wir nicht hier. Ich habe von der karmischen Bilanz gesprochen, und die drückt sich auch aus darin, dass die Mischungsverhältnisse auch in den Gefühlen sich widerspiegeln. So wie es hell und dunkel ist, sind auch unsere Gefühle widersprüchlich oder gegensätzlich. Man kann ein angenehmes Sonnenbad nehmen, man kann sich auch einen Sonnenbrand holen. Ja? Die Sonne beleuchtet die Umgebung, dass wir uns was vorstellen, was sehen können und bewegen können. Aber guck mal 10 Minuten unverwandt direkt in die Sonne, hast du das letzte Mal gesehen. Ja? Mit Laserstrahlen kann man Stahl schneiden, aber mit solchen Strahlen kann man auch ein physisches Wesen vernichten. Man kann sich wunderschöne Filme angucken und inspirieren lassen, aber mit Dauergeriesel kann man sich auch verblöden damit. Ja? Und die entsprechenden Gefühle gehen natürlich immer damit einher. Ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass es sowas wie Mangel gibt. Ja, und es gibt auch menschlichen Lichtmangel. Sowas macht der Mensch. Er kompensiert diesen Mangel. Und wo Licht nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist, wird es erzeugt. Und das haben wir geschafft auf eine erstaunliche Art und Weise mit der Erfindung der Elektrizität. Denkt heute kein Mensch mehr dran, dass vieles von dem Licht, das wir haben, auch jetzt und hier, künstlich erzeugt ist. Das sozusagen der Natur abgerungen ist. Und da hat es fantastische Entwicklungen gegeben. Ich rede nicht nur von der Beleuchtung jetzt hier, sondern auch von den optischen Medien, die damit verbunden sind. Also Fotografie, Film, Fernsehen, Internet etc. Was uns Lichterfahrungen gibt und damit Sinneserfahrungen gibt, die vorige Generationen sich nicht einmal hätten träumen lassen. Aber ich bin niemand, der das jetzt so doll findet, weil das einfach die menschliche Zwischenlösung ist. Man versucht etwas zu kompensieren, aber auf eine Art und Weise, die die Probleme nur verstärkt. Weil auf diese Art und Weise kommt man nicht ans Ende seiner Wünsche, sondern man begibt sich in immer größere Abhängigkeit. Und man weiß ja, dass Sinnesbefriedigung letztendlich nicht die Lösung des existenziellen Problems ist. Heißt auf Deutsch, es lohnt sich mal zu gucken, was der Umgang mit Licht unter der Perspektive des Dhamma bedeutet. Und da bedeutet es eben nicht Kompensation durch Manipulation des äußeren Feuerelements, sondern es bedeutet den Umgang, die Manipulation des inneren Feuerelements. Und da begegnen uns Phänomene, die ja, dem normalen Menschen als fantastisch erscheinen. Aber in diesem Kreise rede ich natürlich drüber und habe auch schon drüber geredet. Und wenn ich Beispiele nenne, dann darf eins nicht fehlen. Das ist nämlich einer meiner Sangha-Lieblinge, der darf nicht fehlen. Das ist der berühmte und von mir so heiß geliebte Dabo, ja, der das Phänomen hervorgebracht hat oder die Fähigkeit hervorgebracht hat, mit dem Lichtelement in besonderer Weise umzugehen. Dabo war nämlich ein Samadhi-fähiger Mönch und damit auch ein magiemächtiger Mönch und er hatte sich die Fähigkeit angewöhnt oder angeeignet, ja, seinen Finger so zu manipulieren, dass er damit Licht erzeugen konnte und ja, als Lampe das einfach benutzt hat. Es wäre mal eine Alternative zu prüfen in der heutigen Energieknappheit. Aber das nur am Rande jetzt und als Spaß erwähnt. So, und derselbe Dabo hat auch seinem Lebensende natürlich die Krone aufgesetzt, indem er nicht einfach so gegangen ist, sondern das entsprechend seiner Fähigkeiten auch inszeniert hat. Er ist zu dem Buddha hingegangen, hat sich verabschiedet, so, es ist soweit, ich gehe jetzt für immer, also mach's gut. Und, na, das lese ich vor. Da erhob sich der ewige Dabo Malaputo von seinem Sitz, entbot dem Erhabenen seinen Gruß und fuhr den Erhabenen nach rechts umrunden zum Himmel auf und mit gekreuzten Beinen im freien Himmelsraum sitzend, ging er in die Feuergrundart ein, erhob sich über sie und erlosch vollkommen. Als der ehrwürdige Dabo Malaputo in die Feuerart eingegangen war, da war sein Leib vollkommen verglüht und verbrannt, und weder Asche noch ein Stäubchen Ruß waren mehr festzustellen. Das ist doch eine Lösung. Aber haben wir alles verlernt, keiner kann es mehr so richtig. Wir müssen das aus alten Dokumenten nehmen. So, das ist sicher ein Extremfall, spielt auch in der buddhistischen Praxis deshalb nicht so die entscheidende Rolle. Ich muss nur spaßhalber mal erwähnen, um zu zeigen, was die Psyche alles kann, was die Psyche im Umgang mit diesem Körper alles vermag. Und ich komme in einen Bereich, der so ein bisschen mehr in unserem Erfahrungsbereich zu Hause ist. Das ist das Stichwort Lichterfahrung in der Meditation, weil sie da auch hingehört. Es heißt, Lichterfahrung ohne den äußeren Augsinn zu benutzen und Lichterfahrung ohne äußere Objekte. Ich berichte über einen Vorgang, der sich im alten Indien zur Zeit des Buddha ereignet hat. Da waren drei Mönche zusammen, die sehr intensiv miteinander geübt haben, Meditation. Und die haben immer mal wieder die Erfahrung gemacht, dass sie in der Sammlung Lichterscheinungen hatten. Aber dann verschwanden die wieder. Und eines Tages tauchte der Buddha bei ihnen auf und da haben sie ihm das berichtet und gefragt, so, wir erleben das, aber wir verstehen die Zusammenhänge nicht. Kannst du uns die erklären? Da sagt der Buddha, ja, das kann ich euch erklären, denn in meinen jüngeren Jahren, als ich noch kein Buddha war, sondern auf dem Weg dahin, ist es mir ähnlich gegangen. Da habe ich hingesetzt, habe meditiert und immer wieder Lichterscheinungen gehabt. Und die sind immer wieder einfach verschwunden. Ich habe keine Ahnung gehabt, warum. Und ich bin dieser Sache nachgegangen. Ich habe das mal geprüft, was der Grund ist. Und habe gemerkt, dass bestimmte psychische, technisch gesprochen, Hemmungen vorhanden waren, die verhindert haben, dass die Lichterscheinungen geblieben sind. Entweder sind sie nicht erschienen, wenn diese Hemmungen virulent waren, oder wenn sie während der Meditation aufgetaucht haben, ist das Licht weggegangen. Und ich habe ein paar festgestellt, die nenne ich euch, sagt der Bruder. Das eine ist Zweifel. Also wenn ihr in der Meditation sitzt und sowas taucht auf und du denkst, ha, ist das jetzt auch was richtig, was ich da mache? Ist das vielleicht verkehrt? Schade ich mit da mir? Ist das weg? Ja. Wenn das Gegenteil davon auftaucht, so Begeisterung, ach, endlich passiert mal was in der Meditation. Das war doch mal jetzt was. Ist natürlich auch weg. Ja? Weil Meditation Sammlung ist und nicht jetzt Action. Und so nennt er andere Dinge auch noch, wenn man zu viel Energie reinbringt. Also das ist so will jetzt und jetzt muss es doch, wird es nicht funktionieren. Wenn man zu lasch in die Meditation reingeht, wird es auch nicht funktionieren, weil man da hier einschläft. Also, wenn immer diese psychischen Eintrübungen da sind, kann der Geist auch nicht in Anführungsstrichen wieder leuchten. Denn da passiert in der Meditation dann nichts anderes als der Versuch, wieder die ursprünglichen, die einst gekannten brahmischen Zustände zu erreichen. Das ist dieser Bereich, der euch sagen soll, Meditation spielt oder Licht spielt in der Meditation eine Rolle, aber dasselbe Licht kann auch als Medium eingesetzt werden. Da gibt es eine Form von Meditation, die Kasina genannt wird. Die ist heute eigentlich völlig aus der Mode. In den Lehrreden wird sie eher am Rande erwähnt. Dort spielt ja die Atembetrachtung eine zentrale Rolle. Aber die Kasina-Meditation ist dann im Laufe der Entwicklung des Theravada wirklich zu Hochform aufgelaufen und ist die Standardmeditation geworden. So, und die arbeitet eben mit optischen Erscheinungen. Das Prinzip ist, dass man sich eine Scheibe zurechtmacht, die farbig ist, in Grundfarben zeigen, entweder weiß, rot, irgendwas Leuchtendes oder auch ein Teil des Himmels, also irgendetwas, worauf sich das Auge orientieren kann. Und die Grundidee der Übung ist, dass man diese Objekte lange, intensiv, unabgelenkt betrachtet, bis im Geist Doubles davon erscheinen, bis mit Fortschreiten der Meditation, der Tiefung, die Entsprechungen von außen im Inneren sich zeigen als reine geistige Lichtobjekte. Die werden Nimittas genannt, sind Anzeichen, wörtlich übersetzt, und soll bedeuten, die zeigen an, dass die Schwelle zu den Jhanas, zu den Vertiefungen sozusagen angegangen ist. Wenn man diese Nimittas kann, wenn man sie beherrscht, dann ist das der Schritt zur Vertiefung. Und das heißt ja wieder, vom Übergang zu reden zwischen dem Sinnenbereich, in dem wir zu Hause sind, zu dem innerlich erlebbaren brahmischen Bereich, dem Bereich der reinen Formen, sozusagen die als Erlebensqualität, die eine ganze Stufe über dem Sinnenbereich ist. Ich erwähne das deshalb, um zu zeigen, dass hier bewusst Licht benutzt wird als ein Instrument der Meditation. Licht wird hier zu einer Art Hilfe für die innere psychische Transformation. Nochmal, heute kenne eigentlich persönlich niemanden, der das übt. Ja, bei den alten Kommentaren und bis zu die Magga ist das die Meditationsform überhaupt. So, Punkt erstmal. Jetzt haben wir durchschritten im Wesentlichen alle Daseinsbereiche, haben in etwa gesehen, wie die karmischen Lichtverhältnisse dort aussehen und was das entsprechende Verhalten und wie die psychische Konstellation jeweils der entsprechenden Bereiche oder der Lebewesen dort ist. Und ich will noch einen kleinen Anhang machen und ein paar Worte noch verlieren über das Thema Buddha und Licht, weil im Zusammenhang mit ihm bzw. seinem Leben auch über verschiedene spezielle Lichterscheinungen die Rede ist. Im Wesentlichen hat es damit zu tun, dass in seinem Leben, in seiner Biografie vier Ereignisse aufgetaucht sind, die von besonderer Bedeutung waren und deshalb auch von besonderen Lichterscheinungen begleitet waren. Ich will diese biografischen Ereignisse mal kurz andeuten. Wenn der künftige Erwachte, also der Bodhisattva, aus der Schar der seligen Gottheiten abscheidend, besonnen und klar bewusst in den Mutterleib herabsteigt, dann erscheint in der Welt ein unermessliches, gewaltiges Licht, das selbst die Leuchtkraft der Götter übertrifft. Selbst in den Zwischenwelten, da haben wir vorhin gehört von, selbst in den Zwischenwelten, den schrecklichen, abgründigen, in Nacht und Finsternis gehüllten, wo gar die Strahlen der Sonne und des Mondes, der so mächtigen und gewaltigen, nicht hindringen. Auch da erscheint ein unermessliches, gewaltiges Licht, das selbst die Leuchtkraft der Götter übertrifft. Und die Wesen, die dort geboren wurden, nehmen in jedem Lichte einander wahr und rufen aus, oh, auch noch andere Wesen gibt es, die hier geboren worden sind. Also wenn der Bodhisattva von den Göttern der 33 seine letzte Geburt annimmt, sprich in den Mutterschoß seiner Mutter steigt, dann erscheint dieses Phänomen, und das kann man nachvollziehen, weil dieses Ereignis ja ein existenzstürzendes ist. Das ist ja wirklich, der Endspurt eines Bodhisattva ist ja ein kosmisches Ereignis. Und da heißt es, hat es auch kosmische Auswirkungen, macht sich in einer Lichterscheinung manifest, die sonst alles andere Gewohnte übertrifft. Und dasselbe Phänomen erscheint, wenn ein Bodhisattva aus dem Mutterleib hervortritt, wenn er das Erwachen erreicht und wenn er in das Nirvana eingeht. Also diesen vier Extremereignissen, den einzigen Ereignissen eigentlich, die historisch von wirklicher Bedeutung sind, dann soll diese Lichterscheinung auftreten. Ihr erspart oder ich erspare euch nicht etwas, was ich am Ende immer bringe, ja, dass es immer noch was gibt, was darüber hinausgeht. Es muss sozusagen der Schlusspunkt immer mal gesetzt werden, dass man auch die Phänomene, die ich jetzt beschrieben habe, in ihrer Relativität sieht. Und da ist zu sagen, dass schon innersamsarisch Licht etwas Begrenztes ist. Selbst das Licht der Brahmas. Warum? Weil es an Form gebunden ist. Weil es etwas Gestaltetes ist und weil es damit vergänglich ist. Das haben wir am Beispiel der Brahmas gesehen. Selbst diese Lichtwesen, die unendlich lange im Raume sozusagen schweben, aus Glück bestehen, wenn man so will, selbst das hat keinen Bestand. Die müssen wieder absteigen bis in die Bereiche, über die wir auch gehört haben, wo Licht völlig weg ist. Also ist Licht keine Lösung. Und wir haben ja oft religiöse Aussagen oder spirituelle Aussagen, dass es darum geht, in den Ursprung sozusagen zurückzukehren, in die Lichthaftigkeit unseres ursprünglichen Seins zurückzukehren. Das kann man alles machen, aber das ist nur den Zyklus, von dem ich eingangs geredet habe, neu zu beschreiben. Auch innersamsarisch gibt es Wesen, die über alles Lichthafte schon hinausgestiegen sind. Das sind die formfreien Gottheiten. Warum? Weil sie keinen physischen Körper mehr haben. Also auch keinen lichthaften Körper mehr. Und deshalb werden sie auch nicht als schön bezeichnet. Alle Gottheiten werden als schön bezeichnet, sie nicht. Weil sie nicht mal Licht haben, das ihre Schönheit irgendwie repräsentiert. Und das hat schon unser Meister Eckhart gesagt, hat einen schönen Satz formuliert. Er sagt, im Himmel gibt es kein Licht, der ist zu hoch dafür. Nicht? Also selbst Meister Eckhart, der jetzt unter einem ganz anderen geistigen Horizont aufgewachsen ist, hat sich zumindest geistig bis in solche Höhen gereckt, dass er wusste und sagen musste, man muss über jede Form hinaus. So, ja, bleibt der Buddha, der sagt, naja gut, auch diese formfreien Gottheiten erleben etwas karmisch Geschaffenes und damit Unbefriedigendes und damit Vergängliches. Also, was bleibt übrig? Ich nenne das jetzt in unserem Zusammenhang, man muss nicht nur über alles Lichthafte hinaus, man muss über alles Gewordene hinaus, alles Bedingte hinaus, dann sind wir am Ende der Fahnenstange angelangt. Und das ist das, was ich uns wünsche. Ja, nicht jetzt für dieses Jahr, aber so generell. Dass wir vom Dunkeln ins Licht gehen und dann über das Licht hinaus. Und jetzt hätte ich gesagt, dann sehen wir uns wieder, aber ich glaube, das passt dann nicht mehr zusammen. Aber ihr wisst, was ich gemeint habe. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.